Sehr geehrte Damen und Herren, wir ziehen jetzt die Lottozahlen. Von der knappen Stunde Gemütlichkeit, herzlich willkommen. Oscar-Nacht ist bald. Tino, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich bin richtig aufgeregt. Wie geht's dir?
Ich bin auch aufgeregt, weil wir starten ja wieder unsere Competition gegeneinander. Wir raten jetzt, wer gewinnt und wer die meisten Punkte hat, darf einen Straffilm für den anderen aussuchen.
Also, wir raten nicht. Wir glänzen mit Wissen und Vorhersehung.
Richtig.
Und die letzten Jahre lief es ja auch eigentlich immer ganz gut.
Ja, ganz gut.
Wenn man unsere Punkte zusammenrechnet.
Für dich ganz gut, ja. Naja.
Aber ich hab's wirklich im Gefühl, dieses Jahr ist dein Jahr. Dieses Jahr ziehst du an mir vorbei. Das schaffst du.
Ja, du hast ja schon gesagt, du hast dich nicht so in den kleinen, in Anführungszeichen kleinen Kategorien wie Dokumentar, Kurzfilm oder so. Da hast du viel recherchiert, ne? Und da bist du ja sozusagen auf meinem Niveau dieses Jahr. Ne?
Ja,
und so deshalb habe ich da auch gute Chancen in dem
Sinne. So ist es. Sonst war es ja immer so, das war ja immer so der Geheimtipp, dass man eigentlich sich ein bisschen mit den Kategorien beschäftigt, die so außerhalb sind von dem Mainstream, sage ich mal. Also bester Dokumentar, Kurzfilm und alles so weiter. Weil in unserem Spiel gibt ja jede Kategorie gleich viele Punkte. Das
Richtig.
Heißt, der beste animierte Kurzfilm ist genauso gewertet wie der beste Film des Jahres.
Weil,
und da kann man eben mit relativ wenig Aufwand, wenn man sich die alle mal so anguckt oder ein bisschen was darüber liest, kann man da eigentlich immer ganz gute Punkte abgreifen. Aber dieses Jahr habe ich es halt leider nicht geschafft. Dafür habe ich mich mehr mit den großen Kategorien beschäftigt. Also schauen wir mal, was das wird dieses Jahr.
Ja, aber wie gesagt, selbst der beste Dokumentar-Kurzfilm kann auch genauso jemanden genauso fröhlich machen wie der monumentalste Langfilm.
So ist es.
Und deshalb auch die gerechte Punkteverteilung.
Genau. Wollen wir vielleicht kurz was zu unserer Vorgehensweise sagen? Also wie gesagt, wir gehen alle Kategorien durch. Das müssten 23 Stück sein.
Genau.
Wir haben uns die Wikipedia-Liste als Grundlage genommen und fangen unten an. Also beim besten internationalen Film und arbeiten uns durch, bis dann eben bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und dann eben Regisseur und bester Film. Und genau.
Und vorher haben wir unsere Tipps auch schon dem Technikmann geschickt zur Kontrolle. Der ist unser öffentlicher Notar. Tino hat mir auch schon versucht, mir irgendeine PDF zuzuschicken. Die habe ich natürlich nicht geöffnet, habe das alles hier aufgeschrieben auf dem Zettel, per Hand.
Ich wollte dir nur dein Leben vereinfachen.
Ja, danke.
Und dir einfach ein Dokument geben, an dem du es nur ankreuzen musst. Aber wenn du der Meinung bist, du möchtest das lieber aufschreiben, dann schreibst du das lieber auf.
Ja, ich habe den Zettel hier. Genau.
Wir wollen auch nur hoffen, dass es der Technikmann dann auch lesen kann. Nicht, dass es außer der Wertung ist.
Nee, alles gut. In dem Brief liegt auch noch ein 20-Euro-Schein mit bei.
Sehr gut, da kriegst du wenigstens einen Punkt dieses Mal. So, wie gesagt, wir fangen ganz unten an. Die erste Kategorie ist der beste internationale Film. Da haben wir einmal Io Capitano aus Italien. Dann haben wir Das Lehrerzimmer aus Deutschland. Den hatte ich ja in der letzten Folge kurz vorgestellt. Dann haben wir Perfect Days aus Japan. Regie aber von Wim Wenders. Dann haben wir Die Schneegesellschaft. La Sociedad de la Nieve aus Spanien. Das ist, glaube ich, eine Netflix-Originalproduktion. Also der ist auch auf Netflix verfügbar. Und dann haben wir Zone of Interest von Jonathan Glazer. Und auch wieder mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Den hatte ich ja auch kurz angerissen letzte Folge. Und hier wäre auch mein Favorit, The Zone of Interest. Das hatte ich auch schon so ein bisschen so durchscheinen lassen, dass ich denken würde, dass das wohl der beste wird. Ich habe den auch letztens gesehen und bin auch wirklich fest davon überzeugt, dass der auch den besten internationalen Film gewinnen wird.
Das ist dein Tipp sozusagen schon.
Genau, Zone of Interest.
Ja, genau. Wir können ja ganz kurz sagen, worum es da geht. Da geht es um ein KZ, ja, und die, der KZ-Chefwärter, ne? Oder ist das so?
Aufseher, würde ich sagen.
Aufseher, der.
Also der ist quasi der leitende Kommandant in dem.
Der leitende Kommandant, KZ. Richtig, genau. So,
in Auschwitz.
Und, Genau.
Ist auch,
ach, also direkt Auschwitz. Okay, und da geht es aber eigentlich nur um den, seine Familie und deren ihr Leben neben dem KZ sozusagen.
Hast du den Film schon gesehen?
Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber ich kann absolut nachvollziehen, warum du das so siehst, weil ich bin auch ein Riesenfan von Jonathan Glazer, der hat ja vorher Under the Skin gemacht, aber das ist schon 10 Jahre her. Da spielt ja Scarlett Johansson mit. Ja? Also den kann man auch nur empfehlen, ich den Film, richtig
hatte
stark.
Mit dem wirklich so gar keine Berührungspunkte bis jetzt. Hab das auch erst so im Nachhinein von dem Film jetzt
Das ist aber gesehen. Vermutlich auch harte Kost, ne? Also wahrscheinlich
der Zone of Interest ist harte Kost.
Ne? Harte Kost. Und genauso ist es Under the Skin ist auch ganz schön. Also da muss man schon ein gutes Nervenkostüm haben. Was mir auch positiv aufgefallen ist, J.R. Bayona, den mag ich auch sehr. Der hat ja zum Beispiel bekannter ist er durch Jurassic World, aber der hat ja The Impossible gemacht. The Impossible mit Ian McGregor und Naomi Watts, das ist auch ein ganz starker Film, aber der drückt eher so ein bisschen auf die Tränendrüse, so emotional.
Die Schneegesellschaft ist ja auch ein Remake, also den Film gab es ja schon mal. Ich weiß nicht, hast du den schon gesehen?
Nee, aber das ist doch das, wo die dann Flugzeugabsturz in Anden und dann müssen sie überlegen. Ne,
wie
sie
das ist eigentlich auch eine relativ bekannte Geschichte. Vielleicht noch kurz zu Zone of Interest. Da ist es so, dass du Auschwitz als Hauptthema hast. Also der Kommandant wohnt eben mit seiner Familie direkt daneben. Also sie gehen wirklich die Treppe vom Haus runter und sind eigentlich quasi direkt vor den Toren von Auschwitz. Du hast aber keinen direkten Bezug dazu. Also es wird jetzt nichts aus dem Lager gezeigt, aber du hörst eben die Schreie, du hörst Schüsse, du siehst halt im Hintergrund, also wie gesagt, die Familie wohnt halt direkt nebendran, also die sind halt auch mal nachmittags im Garten, wenn die jetzt Gäste haben oder sowas und die Kinder sind im Planschbecken und du hast halt eine Weitwinkelaufnahme davon, von dieser ruhigen Situation und siehst halt nur, wie im Hintergrund langsam der Zug einfährt. Oder wie jetzt nachts, dass die Fenster dann zugemacht werden müssen wegen dem Gestank. Du siehst halt in Spiegelungen, dass die nachts aufwachen, weil eben diese Schornsteine extrem Feuer schlagen und extrem hell sind und sowas. Und damit wird eben quasi so wirklich sehr subtil der Horror dargestellt. Und das ist halt das, was den Film halt so krass macht. Und eben das Verhalten der Familie generell. Weil die das immer wieder als ihr persönliches Paradies bezeichnen, wie sie quasi ihr Haus und ihren Garten einrichten und sowas. Und da nicht wieder weg wollen, obwohl der Mann halt versetzt werden soll. Und das ist schon sehr, sehr krass, weil du halt immer diese Gegensätze hast. Und halt auch wieder die extrem starke Sandra Hüller, die eben die Frau von dem Kommandanten spielt. Also wie gesagt, das ist ich habe es auf Letterboxd verglichen mit Schindlers Liste oder Das Leben ist schön, weil das ja dieselbe Thematik hat, wo ich gesagt habe, aber so grauenvoll, wie es halt hier in Zone of Interest dargestellt wurde, war es, glaube ich, noch nie. Also es war noch nie so realistisch und so krass, dass du das wirklich so mit gesehen hast oder miterlebt hast, weil die anderen Filme halt eher filmisch waren und hier war das schon fast wie Dokumentation. Und wie gesagt, wenn du die Chance hast, den dann zu gucken, wenn der jetzt dann wahrscheinlich auch demnächst rauskommt im Verleih, dann mach das auf jeden Fall. Aber das ist wirklich richtig hart Kost.
Okay, also ich habe auf jeden Fall Perfect Days genommen von Wim Wenders, ne? Nicht, dass wir das vergessen.
Ja.
Ich denke, also, das ist halt auch ein Oscar-Liebling, ja. Also nicht nur ein Oscar, also bei den Oscars, sondern auch in Cannes und in Deutschland auch. Ja, Perfect
Days soll auch wirklich richtig gut sein. Und ich hätte den auch gern vorher gesehen, den gab es aber bislang einfach noch nicht. Also der ist in Deutschland, glaube ich, auch wirklich also ganz Spartenkinos, wo der läuft.
Und, ja, also, aber The Zone of Interest hat schon bei den BAFTAs abgeräumt, interessanterweise, ich glaube, in der Kategorie irgendwie bester Film oder so und auch witzigerweise in der Kategorie bester nicht englischsprachiger Film. Also bin mir aber gar nicht mehr so sicher, ne? Also da hat er gleich zweimal abgeräumt.
Also das hatten wir ja bei Parasite auch schon mal.
Ja, genau. Ja. Naja, gut, okay, so, dann bester Dokumentarfilm. Haben wir das ABC des Buchverbots.
Bester Dokumentar-Kurzfilm.
Richtig, bester Dokumentar-Kurzfilm, Entschuldigung, genau. Dann The Barber of Little Rock, Island in Between, The Last Repair Shop und Nai Nai and Waipo. Also ich habe mir das alles so ein bisschen mal angeschaut, ne? Alle Inhalte. Und ich denke, am meisten gibt her Island in Between, deshalb habe ich den genommen. Da geht es um eine kleine Insel zwischen Taiwan und China und wie schwierig das für die Leute ist, zwischen den beiden politischen Systemen irgendwie klarzukommen.
Ja, krass. Kann ich mir vorstellen. Also ich finde, also ich fand es, glaube ich, noch nie so schwer wie dies Jahr bei Dokumentar-Kurzfilm, weil da viele dabei sind, wo du rein vom von der Thematik her schon sagen könntest, die könnten gewinnen, aber die sind halt alle gleich stark oder alle sehr, sehr ähnlich von der Stärke her. Ich habe ein bisschen geschwankt zwischen das ABC des Buchverbots und The Last Repair Shop, habe mich dann aber für The Last Repair Shop entschieden.
Ja, worum geht es da nochmal?
Ja, um einen Reparaturladen für, ich glaube, Musikinstrumente für Schüler.
Ja. Einer der letzten, der kostenlos ist, ne? Mhm.
Ja, genau.
Ja.
Weil ich denke, dass ein US-amerikanischer Preis doch eher auf US-amerikanische Themen eingeht. Kann ich mir zumindest vorstellen.
Ja, das hatte ich mir, in den falschen Fuß bin ich aber auch schon mal reingetreten irgendwie, wo ich mir da mal was ausgesucht habe. Kann aber sein, na klar.
Ja.
Nee, genau. Ja, dann so. Tino, der nächste.
Gut, das nächste ist der beste Dokumentarfilm. Da hätten wir einmal 20 Tage in Mariupol. Dann haben wir Bobby Wine, The People's President, To Kill a Tiger, Olfas Töchter und Die unendliche Erinnerung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 20 Tage in Mariupol gesehen und habe dann gar nicht weitergelesen, habe den direkt genommen, weil ich gedacht habe, es ist ein extrem aktuelles Thema. Das Thema ist auch in den USA halt brisant. Und ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass das wohl was werden wird.
Genau so habe ich das auch gemacht.
Ja. Sehr gut, da sind wir uns sehr einig, können direkt weitergehen. Bester Kurzfilm.
Bester Kurzfilm. Und zwar The After. Also, ne, danach. Oh, schlecht. Dann, ich sehe was, was
du nicht siehst. Das war dein erster Strike.
Ich sehe was du nicht siehst. Auch wieder perfekt deutsch übersetzt vom englischen Original. The Wonderful Story of Henry Sugar. Dann noch Red, White and Blue. Dann Ritterlücke Ritterlücke und Unbesiegbar. Also ich habe, weil ich den gesehen habe, von Wes Anderson genommen, ich sehe was, was du nicht siehst. Und ich fand
hätte ich alles drauf verwetten können, dass es so wird. ich habe auch nur einen davon gesehen, das ist The After. Der läuft auch auf Netflix, also ist auch frei verfügbar.
Den hast du gesehen? Den hast du gesehen? Wo hast du den gesehen? Im Bad? Okay, das war jetzt Strike Nummer 2, ich höre schon.
Ja, richtig. Also gleich habe ich hier das Ding auch ohne jegliches jegliche Einsatz gewonnen.
Um Gottes Willen.
Auf jeden Fall, The After ist der einzige, den ich gesehen habe. Der läuft auf Netflix. Geht es auch um einen Mann, der so mit seiner Tochter unterwegs ist. Und die werden von so einem Amokläufer quasi überrascht. Die Tochter wird umgebracht, die Mutter gleich dazu. Und der Mann muss nun mit seinem Leben klarkommen und fährt halt so ein bisschen Uber oder Taxi und lernt immer ein paar neue Leute kennen und unterhält sich so mit denen darüber. Und das ist so das Einzige, was ich gesehen habe. Ich finde den aber relativ krass, weil der sehr emotional ist, allein schon wegen der Thematik und das halt auch wirklich alles in 15 Minuten transportieren kann. Das Einzige, was mich so ein bisschen davon abgebracht hat, ist, weil dass der halt wirklich schlechte Kritiken hat, die ich aber gar nicht nachvollziehen kann, weil ich fand den richtig gut. Und deswegen habe ich den auch einfach genommen. Weil wie gesagt, also ich fand den halt gut, ich fand den sehr emotional und wenn ein Kurzfilm in 15 Minuten sowas so stark transportieren kann, dann ist das auf jeden Fall sehr gut. Wobei ich mir rein von der Thematik her auch Red, White and Blue vorstellen könnte. Da geht es ja um eine Kellnerin, die alleinerziehend ist, hat schon zwei Kinder und muss mehrere Bundesstaaten durchqueren, weil in ihrem Bundesstaat halt Abtreibung nicht erlaubt ist und sie aber das Kind halt nicht kriegen möchte. Und da halt so einen kleinen Roadtrip hat, was sie da halt alles erfährt und sowas. Das ist rein von der Thematik her schon sehr gut, aber der war eben nicht frei verfügbar, deswegen habe ich nicht angeguckt. Und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt den ausleihen oder kaufen dafür. Aber wie gesagt, ich finde den halt von der Thematik eigentlich auch schon so, dass der das Ding gewinnen könnte.
Ja.
Zumal der auch, wie heißt die, Brittany Murphy, die hat auch bei Pitch Perfect mitgespielt. Das ist eigentlich eine bekannte Schauspielerin. Also wahrscheinlich auch ein gewisses Brittany Snow heißt die.
Ja, Brittany Murphy ist, glaube ich, schon gestorben. Kann das sein?
Ja, genau. Ich wusste, eine von beiden war es. Hat also auch ein gewisses Budget gehabt in der Produktion.
Ja, genau. Also Unbesiegbar gibt es, glaube ich, auf Arte in der Mediathek. Da habe ich mal kurz reingeschaut. Da war ich dann aber nicht so davon überzeugt. Und genau, The Wonderful Story of Henry Sugar gibt es auf Netflix. Und das ist eben eher eine fantastische Geschichte um den, wie soll man sagen, Hellseher. Ne? Also wer spielt da mit? Benedict Cumberbatch, dann hier
Sir... Ja, das ist diese Roald Dahl.
Genau, von Roald Dahl, Sir Ben Kingsley, Ralph Fiennes. Ne? Also ich denke mal, der hat... Also ich fand den auch ziemlich gut, deshalb habe ich den einfach gleich genommen. Ja, genau. Kann aber auch sein, dass natürlich so ein kleiner Arthouse-Film gewinnt. Naja, wir werden mal schauen.
Möglich, möglich, alles möglich.
Tino, bester animierter Kurzfilm.
Bester animierter Kurzfilm. Dann haben wir einmal Brief an ein Schwein, Letter to a Pig. Dann haben wir Dickhäuter, 95 Senses, Our Uniform. Und dann haben wir noch War is Over, inspired by the music of John and Yoko. Ich habe nur zwei davon als Trailer gesehen, weil die auch wieder alle nicht frei verfügbar waren. Also ich fand, das war generell in den letzten Jahren immer irgendwie einfacher, an die Filme ranzukommen, weil die meistens bei YouTube waren oder zumindest auf Netflix oder Amazon oder sowas. Oder, keine Ahnung, Disney. Aber irgendwie ist das jetzt alles so nicht mehr so frei verfügbar gewesen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe nur Briefe an ein Schwein gesehen. Das finde ich von der Machart halt sehr, sehr krass, weil das alles so, so wie so Bleistiftzeichnungen sind, mit so in so verwischenden Bildern. Und das, was ich so dem Trailer entnehmen konnte, war das, dass das so eine Art Metapher auf Konzentrationslager beziehungsweise auf die Nazi-Zeit eben sein soll, die da eben mit Schweinen illustriert wird in Käfigen und sowas oder in Ställen.
Ah, okay. Mhm.
Das fand ich auf jeden Fall als interessantestes Thema, deswegen habe ich das auch genommen. War mir aber noch nicht ganz sicher, weil War's Over, da hat, also wie gesagt, diese John Lennon und Yoko Ono Sache da drin noch. Da geht es auch im Trailer nur darum, dass wohl zwei verfremdete Kriegsparteien, also jeweils ein Soldat von beiden, über Brieftauben miteinander Schach spielen. Und ja, sich dann irgendwann halt auf dem Kriegs- oder Schlachtfeld wiedersehen. Das ist so das, was ich da entnehmen konnte. Was von der Thematik her oder von der Machart her auch ganz cool ist. Aber wie gesagt, ich fand halt, also diese Metapher und die ganze Machart von dem Letter to a Pig fand ich halt, hat mich jetzt erstmal mehr gecatcht. Also den würde ich mir tatsächlich auch echt gerne mal angucken.
Mhm. Ja, also ich habe eben den War is Over genommen. Ich habe auch mal ganz kurz in die Geschichte reingelesen, die fand ich eigentlich toll. Dann habe ich auch so gedacht, naja, John hier, Lennon und Yoko Ono, das sind sowieso hier so zwei Peacemaker, ne? Also die zwei, die haben wahrscheinlich da so eine coole Idee irgendwie umgehabt und die haben das dann so umgesetzt. Und dann ist natürlich auch noch der Fall, also der Brad Booker, der da nominiert ist, der hat ja auch zum Beispiel auch der Herr der Ringe animiert, ne? Bei Die zwei Türme. Oder der Gigant aus dem All und zusammen Dave Mullins, der hat, glaube ich, auch Alles steht Kopf gemacht als Regisseur und so, da denke ich
mal. Stuart Little.
Ja, als Animator auch, genau. Nee, das ist sein Regie-Debüt, genau. Und als Animator hat er zum Beispiel bei Oben auch mitgemacht und alles Mögliche. Da habe ich jetzt gedacht, naja, also da muss das irgendwie schon Hand und Fuß haben und habe den halt ausgewählt. Also da habe ich hier War is Over.
Sehr gut.
Okay, dann haben wir als nächstes den besten Animationsfilm. Boah, das ist auch so, also das war für mich schwierig. Ich lese erstmal alles vor.
Ich dachte eigentlich, das wird deine einfachste Wahl.
Naja, also ich habe mir schon gedacht, ich habe mir auf jeden Fall gedacht, du weißt, was ich nehme. Ja. genau, also da gibt es einmal Robot Dreams, dann Nimona, dann Der Junge und der Reiher, dann Spider-Man Across the Spider-Verse und Elemental. Und ich habe jetzt eben so überlegt, also Der Junge und der Reiher, der hat schon viel abgesahnt, hat viele Preise gekriegt, ne? Aber du hast ja auch gesagt, der ist so lala und viele Kritiker sagen auch, ja, da gibt es bessere von Hayao
Miyazaki. Ich habe dazu noch nichts gesagt, weil ich den noch gar nicht gesehen habe.
Ach nee, also irgendjemand hat ihn schon gesehen.
Ich hätte ihn gern gesehen, aber ich hatte keine Möglichkeit hier.
Ja. Na gut, auf jeden Fall habe ich den deshalb so ausgeschlossen. Das war dann jetzt wahrscheinlich mein Verhängnis. Nee, und dann, ja gut, mein Lieblingsfilm davon ist natürlich Spider-Man Across the Spider-Verse. Ja. Der hat aber schon ja einen Oscar gekriegt für den ersten Teil. Und ich dachte mir, Tino nimmt immer Disney-Filme bei sowas. Und deshalb mache ich das jetzt auch. Und jetzt habe ich Elemental deswegen genommen.
Bitte, Tim, ehrlich.
Ja.
Also das ist mit Abstand der schlechteste von allen.
Ach Quatsch.
Ja,
das macht doch nichts. Hä? Das ist doch egal. Du hattest irgendwann auch mal irgend so einen Film hier, was weiß ich, keine Ahnung, wie der hieß. Und der hat gewonnen. gegen den anderen, der richtig gut war. Und den ich genommen
habe. Das stimmt, das hat man schon mal. Ich glaube, das war hier bei The Machines, wie heißt es?
Mitchells vs. The Machines,
genau. Das glaube ich.
Der ist ja eigentlich der bessere Film gewesen. Komm.
Das war es nämlich so. aber wie du dir denken kannst, habe ich hier Spider-Man. Across the Spider-Verse. Okay. Wie du schon richtig gesagt hast, Der Junge und der Reiher hat tatsächlich echt viel abgesahnt. Da hat man aber immer so ein bisschen nebenbei mitgehört, dass es wohl hieß, naja, dadurch, dass das Miyazakis letzter Film ist, hat man ihm den immer quasi so quasi fürs Lebenswerk gegeben. Weißt du, dass man ihm den Film dafür gegeben hat, so ein bisschen wie bei DiCaprio damals, wo er wo er gegen den Bären gekämpft hat.
The Revenant.
Wo er dafür den Oscar gekriegt hat und man eigentlich gesagt hat, na gut, er hatte 10 bessere Filme vorher, aber irgendwann hieß es, er muss mal kriegen, also hat er dafür gekriegt.
Ja, so das kann bisschen, auch sein, ja. Aber, so bisschen, aber er hat schon einen und ich glaube auch vielleicht sogar zwei.
Ja. Miyazaki.
Ja.
Für was?
Na, ich weiß gar nicht, das Wandelnde Schloss oder so, ich schaue mal kurz hier nach.
Könnte mir vorstellen, wahrscheinlich Mononoke.
Oscar für Chihiros Reise ins Zauberland.
Ja, zum Beispiel. Gut, das ist auch.
Und dann noch mehrere Oscar-Nominierungen. Und Oscar, Ehren-Oscar hat er auch schon für sein Lebenswerk.
Naja, gut, dann geht er dieses Jahr leer aus. Also ich bin mir relativ sicher, dass das Spider-Man wird.
Ja, ich bin mir auch sicher, dass es Spider-Man wird. Aber wahrscheinlich wird es Elemental werden, Tino. Naja, wir sind mal gespannt.
Ich glaube, Disney hat so einen schlechten Stand in Hollywood aktuell. Also das kannst du mir nicht vorstellen.
Na, wir wollen mal schauen.
Aber wir lassen uns überraschen.
Ja, dann lacht und weint ein Auge bei mir.
So ist es. Also dann freust du dich quasi, dass es Spider-Man geworden ist, aber trauerst halt auch drum.
Also mit dieser Entscheidung habe ich mich ganz schön ins Abseits geschossen, weil ich eigentlich nur auf mich freuen und traurig sein kann, egal was passiert.
So, gehen wir zur nächsten über. Das wäre beste visuelle Effekte. Da haben wir einmal Guardians of the Galaxy 3, dann haben wir Napoleon, dann haben wir Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1. The Creator und als letztes Godzilla Minus One. Machen wir es kurz und schmerzlos. Habe ich The Creator genommen.
Ich auch.
Ich habe es ja auch schon, glaube ich, die letzten Folgen immer mal wieder ein bisschen begründet, warum ich die Technik oder die visuelle Technik generell in den Filmen so gut fand. Alleine an der Tatsache, dass der halt mit dem quasi immer halben Budget von allen anderen großen Hollywood-Filmen einen viel besseren Look hingekriegt hat, ein viel realistischeres Bild, einfach was nicht so wie ein CGI-Feuerwerk aussieht.
Ja.
Und ich hoffe, dass das eigentlich auch berücksichtigt wird, also dass nicht nur auf die visuellen Effekte geguckt wird, sondern halt, dass auch quasi mit einbezogen wird, dass das Budget halt kleiner war und sowas.
Ja, und visuelle Effekte ist eben nicht nur CGI, aber viele denken das eben immer. So, ne? Aber das ist eigentlich auch wirklich Kunsthandwerk. Egal, ob von der Explosion oder ist egal.
Genau. Was der Punkt sein kann, warum es halt auch mit Napoleon theoretisch klappen könnte.
Ja, genau.
weil da auch wirklich sehr viele Practical Effects dabei sind und da auch wirklich sehr viel handgemacht ist. Was ich so bis jetzt im Internet gelesen habe, ist der Favorit aber wohl Godzilla.
Ah, okay. Mhm. Ja,
das kann ich aber gar nicht zu sagen, weil ich den halt noch nicht gesehen habe.
Ja, wir haben
ich kann also mir nicht Trailer, vorstellen. Ne, hast du gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein Film, der außerhalb von den USA gemacht wurde, so einen Technik-Oscar bekommt.
Ja. Naja, gut. Also, ich sag mal, es gibt ja Technik-Oscars, ne? Also, hier wird das ausgezeichnet, ne? Aber es gibt auch wirklich Technik-Oscars. Und da hat, also, 50 Stück hat Ari, ja. Die kriegen jedes Jahr gefühlt einen. Ne? Also, so ist es nicht. Aber du hast schon recht. Also, ich würde auch denken, The Creator eher. Also, ich habe nur den Trailer von Godzilla Minus One gesehen. Und ich dachte, das sind coole Effekte, aber wahrscheinlich ist der Creator doch ein bisschen besser. Denke ich jetzt auch, so wie du wahrscheinlich, ne?
Genau. Ja, das denke ich.
Ja, ach so, genau, okay, bester Ton. Bester Ton, ja. The Creator, dann Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1, The Zone of Interest, Oppenheimer und Maestro. Ja, und hier, das ist auch wieder schwierig, weil eigentlich hätte ich jetzt vom Favoriten her, würde ich eigentlich sagen, The Zone of Interest, weil der Film lebt ja sozusagen vom Ton, ne?
Ja.
Nur die Frage ist, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, ich weiß nicht, wie viel Musik da drin auch vorkommt und so. Du hast ihn schon gesehen, hast du das?
Ja.
Ne?
Ton ist ja nicht Musik.
Ja, genau, ist richtig. Aber dazu gehört eben ja auch die Tonmischung und so weiter und so fort, ne? Wie ist das so ein bisschen ineinander arrangiert, und da war ich mir eben nicht so sicher. Deshalb habe ich da gesagt, da nehme ich auch The Creator, weil da wird eben manchmal geschossen und so, und da musst du auch schneiden und die Sprache und wie das funktioniert.
Ne? Ist es wieder dieser geheime Tipp, es ist immer der Kriegsfilm.
Naja, so ungefähr, ne? Also ich, also The Zone of Interest, habe ich gedacht, na, ich weiß nicht genau. Also wenn dann, ich glaube, es war schwieriger mit The Creator als mit The Zone of Interest. Wobei ich da den Ton nicht schlecht machen will, ne, von The Zone of Interest, weil der Film lebt ja davon. Genau, aber das ist, da muss ich auch gerade an die Oscar-Nominierung denken. Von A Quiet Place. Bester Tonschnitt. Ne? Aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Genau.
Ja, aber darum ging es ja bei The Quiet Place. Der hat ja vom Ton gelebt quasi.
Ja, genau. No.
Ein ja, Film, total. Der zu 98% still ist.
Mhm. Ja, richtig. Auf jeden Fall eine Nominierung verdient. Aber ich denke, da steckt mehr Arbeit in The Creator drin, deshalb habe ich den genommen. Tino, was hast du denn genommen?
Ich habe zwischen zwei Filmen geschwankt. Also auf der einen Seite The Zone of Interest, weil der, wie du es auch gesagt hast, halt total vom Sound lebt. Und der ganze Horror oder der Schrecken halt auch nur über Sound transportiert wird. Und ohne den Ton der Film halt nicht funktionieren würde, weil du ja quasi diese Schreie, Schüsse, Misshandlungen und sowas alles erst darüber hörst, ne? Mhm. Hier ist aber auch wieder der Punkt, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die groß viel von diesen Technik-Oscars halt an ausländische Filme geben. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es halt Oppenheimer werden wird.
Mhm.
Weil du halt so eine markante Szene hast, wie jetzt die Bombenexplosion, die halt extrem krass ist, die von der Machart so ein bisschen war, ein bisschen wie bei Tenet. Da hat es ja auch öfters mal so Szenen dabei, die dich halt vom Sound her komplett weggeblasen haben. Und ich glaube eher, dass halt sowas dann eher hängen bleibt bei einer Jury. Also wenn die halt sagen, da war eine Szene dabei, die war so krass und technisch gut umgesetzt, dass die sowas halt getragen hat, dass ich mir vorstellen kann, dass sowas halt eher dann im Kopf bleibt und dann halt für sowas halt den Ausschlag gibt.
Okay.
Also wie gesagt, wenn wir in einer gerechten Welt leben würden, würde wahrscheinlich The Zone of Interest gewinnen. Aber weil es hier um die Oscars geht, sage ich Oppenheimer.
Okay, gut. Mhm.
So, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist der beste Schnitt. Er wird schwierig jetzt. Ja. Dann haben wir einmal wieder Oppenheimer. Dann haben wir Poor Things. Dann haben wir Killers of the Flower Moon. Anatomie eines Falls und The Holdovers. The Holdovers musste ich rausnehmen, den habe ich noch nicht gesehen. Anatomie eines Falls, da, also wisst nicht, was da groß mit Schnitt dabei wäre. Muss ich kurz gucken. Dann haben wir Killers of the Flower Moon, auch wieder dasselbe. Das ist ein Drama, da gibt es überhaupt nicht groß, was an Filmschnitt geht. Da gibt es zwar einige Szenen, die so ein bisschen experimenteller sind. Das würde ich jetzt aber nicht unbedingt dem Film oder dem Schnitt zurechnen. Dann haben wir Poor Things. Auch hier nichts groß, was mich da cinematografisch abholen würde. Und dann blieb eigentlich nur noch Oppenheimer übrig. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich eben schon gesagt habe. Das, was am ehesten zu einem Kriegsfilm geht, ist Oppenheimer. Das wird wohl den besten Schnitt gewinnen. Auch wieder Szene Atombombenexplosion plus die Szenen danach, die da hinterher kommen. Dieses Zusammenschneiden von den verschiedenen Ebenen. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass der halt gewinnen wird. Aber wie gesagt, als bester Schnitt, das ist alles sehr, sehr ungreifbar. Und da gibt es nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist eindeutig ein Gewinner. Aber ich hätte es am ehesten bei Oppenheimer gesehen.
Ja, habe ich auch, genau. Ne? Ja, das hatte ich mir auch so gedacht.
Sehr gut.
So ungefähr. Okay, dann bester Song. Dann einmal The Fire Inside von Diane Warren, dann I'm Just Ken aus Barbie, Mark Ronson und Andrew Wade, dann It Never Went Away aus American Symphony von John Batiste und Dan Wilson, Wazazi, A Song for My People aus Killers of the Flower Moon von Scott George und What Was I Made For aus Barbie von Billie Eilish und Phineas O'Connell. Phineas O'Connell. Ich habe What I Was Made For aus und Billie Eilish.
Machen wir es kurz, das habe ich auch.
Ja,
ne, können wir direkt weitergehen.
Na klar. Okay.
Ich hab am Anfang schon gedacht, I'm Just Ken wäre schon ziemlich witzig. Weil ich glaube, das war bei den Golden Globes ja so. Also Barbie war ja da auch öfters nominiert. Und Barbie ist ja ein Film, der für Feminismus steht. Und halt für Frauenrecht und sowas. Und Barbie hatte wohl, glaube ich, nichts gewonnen. Und das Einzige, für was Barbie gewonnen hat, war dann der Song I'm Just Ken, gesungen von Ryan Gosling. Der ja eher also humoristisch ist. Also der ist ja nicht gut gesungen oder sowas. Und das war halt wieder einfach nur der einzige Film, der einzige Preis, der für den Feminismusfilm übrig bleibt, ist der, wo man sich halt keine Mühe gegeben hat. Und das war so ein bisschen der Running Gag dabei. Aber ich hab's wie du, also What Was I Made For? Und dann war ich auch den Rest, ich hab da auch die Hälfte nicht gesehen, also Flaming Hot und American Symphony sagt mir halt nicht mal was. Und es ist mir auch aus Killers of the Flower Moon nichts hängen geblieben, wo ich jetzt sagen würde, das war jetzt ein großer Song. Und wenn ich das bei den beiden von Barbie vergleichen muss, dann ist I'm Just Ken halt wirklich Quatsch. Und What Was I Made For dann das Einzige, was übrig bleibt. Und dann war es halt das Ausschlussverfahren.
Jo, beste Filmmusik.
Beste Filmmusik. Da haben wir Jerskin Fentrix für Poor Things. Dann haben wir Ludwig Göransson für Oppenheimer, Laura Carpman für American Fiction, Robbie Robertson, Killers of the Flower Moon und John Williams, Indiana Jones und Das Rad des Schicksals. Natürlich würde ich grundsätzlich John Williams immer jeden Preis geben, den er irgendwie haben kann. aber er hat halt auch dieselbe Filmmusik jetzt zum fünften Mal gemacht. Deswegen, ich glaube, irgendwann ist gut. Das muss nicht sein. Da sind wir wieder bei Poor Things. Ist mir auch keine besondere Filmmusik aufgefallen. American Fiction auch nicht. Bei Killers of the Flower Moon schon eher, aber das, was ich nehmen würde, wäre Oppenheimer, also Ludwig Göransson, weil Ludwig Göransson auch jeden Preis verdient hat, den er bekommen kann. Er hat ja auch von The Mandalorian die Musik gemacht.
Ja, Genau.
Und die war schon so krass eindrücklich, dass man sagen kann, der ist schon sehr, sehr gut. Und beim Oppenheimer gibt es ja auch dieses besondere Thema, was ja nun auch durch die komplette Popkultur durchgegangen ist, auch bei so vielen DJs jetzt geremixed wurde, auch bei der Festivalsaison eigentlich hoch und runter gespielt wurde, weil das halt ein Riesending war. Also es muss schon mit dem Teufel zugehen, dass Oppenheimer das Ding nicht gewinnt.
Ja, habe ich auch genommen. Genau, der hat ja auch, glaube ich, schon den Oscar gekriegt für Tenet damals.
Ja,
und der Film, den fand ich jetzt okay, ne? War auch relativ gut, aber jetzt auch nicht der beste von hier Dingens, ne? Von, oh, wie heißt er nochmal, Christopher Nolan.
Ja.
Aber die Musik fand ich da noch mit am besten. Und ja, ich denke mal, genau, das habe ich auch genommen, Oppenheimer.
Sehr gut.
So, dann haben wir bestes Make-up und Frisuren. Einmal Oppenheimer, dann Golda, Poor Things, Maestro und die Schneegesellschaft. Was habe ich da genommen? Ich habe so ein Mittelalter-Ding genommen und zwar Poor Things. Einfach nur, weil ich gedacht habe, ja, das
hast
ist so.
Hast du jetzt Mittelalter-Ding gesagt?
Naja, das spielt doch irgendwann da in der Zeit, oder? Ist das nicht so?
Nee.
Nee?
Das ist so Anfang 20. Jahrhundert.
Aber die haben doch auch Kostüme und alles Mögliche da in dem Film an, oder?
Ja,
oder?
Aber die haben auch motorbetriebene Kutschen.
Ach so, okay, gut. Gut, naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, komm, wenn du da so Frisuren stecken musst und so, das ist da wahrscheinlich schwieriger.
Poor Things wäre auch tatsächlich meine zweite Wahl gewesen. Allein schon wegen der Maske für Willem Dafoe. Also der kriegt viele Narben und sowas ins Gesicht gemacht. Also das sieht schon sehr, sehr krass aus. Aber ich habe ein bisschen was über Maestro gelesen und würde halt den nehmen, weil die wohl in der kompletten, das ist ja, glaube ich, eine Lebensgeschichte über, wie hieß er, Leonard Bernstein, gespielt von Bradley Cooper, der das wohl halt in verschiedenen Epochen seines Lebens quasi nachspielen muss und entsprechend in jeder Zeit halt auch entsprechend quasi maskiert werden muss und halt dann eben verschiedene Altersphasen durchlebt damit und das wohl halt so sehr gut sein soll und sehr krass aussehen soll.
Ja,
und das beste Make-up wohl auch meist gewinnt ja auch meistens, glaube ich, für die am besten Menschen wie andere Menschen aussehen lassen können. So war es
ja nicht immer. Total, genau. Und das wäre ja super witzig, wenn ich aber trotzdem gewinnen würde, weil ich habe nämlich Make-up total vergessen. Ich habe nur gedacht, beste Frisuren,
Ja.
Ich Poor Things, ja. Naja, mal schauen. Genau. Naja, klar, kann schon sein. Ja, Tino, geht weiter, bestes Kostümdesign.
Genau, das beste Kostümdesign wäre das nächste. Da haben wir einmal Napoleon, dann haben wir Barbie, Oppenheimer, Poor Things und Killers of the Flower Moon.
Das fand ich schwierig.
Theoretisch kannst du jedes kriegen. Napoleon als Historienfilm sowieso, das ist bei Kostüm immer High Level. Oppenheimer ist immer ein bisschen schwierig, also ich wüsste nicht, für was die einen Oscar da kriegen sollen. Killers of the Flower Moon ist auch, also es ist theoretisch, ist Killers of the Flower Moon halt was sich selber darstellt. Also das kriegt es halt schnell selber hin. Also das ist, glaube ich, nichts Besonderes, finde ich. Also das ist halt wie jeder Western früher. Poor Things war da schon ein bisschen krasser, mit dem, wie du es eben angesprochen hast, mit den Kleidern und sowas, was die alles haben. Im Endeffekt habe ich mich dann aber für Barbie entschieden, wegen dem oder der ganzen Vielfalt der verschiedenen Barbies und halt der Vielzahl an verschiedenen Kostümen, die dafür gebraucht werden. Aber wie gesagt, das ist halt ziemlich ins Blaue geraten. Und,
ja, nachvollziehbar, genau. Und ich habe genommen? Killers of the Flower Moon, weil ich dachte, okay, vielleicht haben schon so viele Filme mit Napoleon und so, die in der Zeit gespielt haben, vielleicht haben die jetzt öfter mal Oscars gekriegt. Jetzt machen sie mal wieder einen aus den USA. Aber das war auch wirklich nur geraten. Also,
okay.
Ich denke, da hat das eigentlich jeder hätte es verdient, weil das muss ja exakt so immer ausschauen, ne, wie es in der Zeit jeweils spielt.
Genau.
Von daher ist es wirklich auch eine schwierige Entscheidung, glaube ich, mal für die Jury. Ja, okay, bestes Szenenbild. Da haben wir Killers of the Flower Moon, Barbie, Napoleon, Poor Things und Oppenheimer. Also genau dasselbe wieder, ne, oder? Und ja, da habe ich jetzt mal gedacht, Barbie vielleicht, weil wegen den Häusern und ne, das muss alles schick aussehen, ne, und hier fancy, ne, gestylte Hunde, was weiß ich, keine Ahnung.
Gehe ich komplett mit dir. Ich habe es auch nach dem Ausschlussverfahren gemacht. Also ich habe halt gesagt, Oppenheimer ist jetzt nicht, also nicht krass vom Szenenbild abhängig. Killers of the Flower Moon auch nicht. Also das sind halt x-beliebige Sets. Napoleon ist da schon eine Nummer größer. Aber auch nichts, was du halt separat groß bauen musst. Also da ist halt vieles schon gegeben. Die Schlachten, genau, die da sind, das ist zwar aufwendig, aber eben halt nicht so, dass es halt gemacht werden muss. Weißt du, wie ich es meine?
Ja.
Poor Things wäre auch krass gewesen, weil das so ein bisschen aussieht, als ob Tim Burton ein Set baut, also sehr, sehr bunt und knallig und anders. Also es sieht sehr so ein bisschen Fantasy-mäßig aus, obwohl du das ungefähr zeitlich einordnen kannst. Poor Things fängt aber irgendwann an und benutzt CGI und bindet quasi so Welten damit ein. Und das ist dann schon der Punkt, wo ich dann gesagt habe, dann mache ich da Abstriche und dann nehme ich Barbie, weil Barbie ist halt komplett im Studio entstanden. Also es ist wirklich komplett neu aufgebaut. Die haben ja auch diesen typischen, was man vielleicht von früher kennt, diesen beweglichen Hintergrund. Das heißt, wenn die Auto fahren, wird halt hinten der Hintergrund bewegt, weißt du? und das war für mich dann der ausschlaggebende Punkt, da ich gesagt habe, das ist wahrscheinlich das Aufwendigste mit selber bauen und sowas. Und das würde ich halt dann nehmen. Aber das ist halt auch ein Punkt, da kann halt jeder gewinnen. Also da kannst du es wahrscheinlich für jeden Film irgendwie auslegen, dass die gewinnen könnten. Und dann schwierig.
Ja.
So, no. Das nächste hätten wir beste Kamera. Haben wir einmal Oppenheimer, dann haben wir El Conde, dann haben wir Maestro, Killers of the Flower Moon und Poor Things. Tatsächlich schwierig. Also die drei, die ich gesehen habe, weil El Conde und Maestro habe ich, wie gesagt, noch nicht gesehen. Killers of the Flower Moon hat einige richtig coole Einstellungen, die ich auch so Scorsese da also eigentlich nicht zugetraut hätte, weil das so ganz abgeht von dem, was er sonst so gemacht hat. Poor Things finde ich jetzt von der Kamera her nicht so weltbewegend. Das ist einfach permanent mit einem Fischaugenobjektiv gefilmt. Das ist sogar teilweise eher nervig. Deswegen habe ich dann im Endeffekt halt Oppenheimer genommen. Weil ich auch wieder gedacht habe, okay, die Größe wieder von der Explosion, die großen Bilder wieder auf diese eine Szene reduziert, ist halt vielleicht das, was am Ende halt hängen bleibt und dann halt auch den Ausschlag gibt, warum man das halt gewinnen könnte. Wenn du es jetzt über den kompletten Film hinweg siehst, ist es wahrscheinlich eher Killers of the Flower Moon. Aber wie gesagt, mit dieser einen großen Szene würde ich das auf Oppenheimer schieben. Also ich habe Oppenheimer genommen.
Ja, ich auch. Also ich habe auch heute Van Hoytema, der war ja auch schon Kameramann bei zum Beispiel So finster die Nacht, dem schwedischen Original. Oder James Bond, Spectre, ne, Dunkirk, auch schon mal nominiert. Und Nope, ja, auch Nope, hervorragend. Ja, hervorragend, ja. Cineastisch in Szene gesetzt. Ich glaube, den hatte ich auch schon öfter mal genommen. Der hat immer noch keinen gekriegt. Und deshalb habe ich ihn jetzt einfach wieder genommen. Ja.
Ja, bei Rodrigo Prieto, also der was war das? Killers of the Flower Moon gemacht hat. Der war tatsächlich auch schon, ist jetzt zum vierten Mal nominiert. Also hat Brokeback Mountain war nominiert, beste Kamera, für Silence, für The Irishman und jetzt eben Killers of the Flower Moon. Der könnte halt auch irgendwann mal dran sein.
Das kann auch sein, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir bestes adaptiertes Drehbuch. Und zwar einmal Barbie, dann The Zone of Interest, American Fiction, Poor Things und Oppenheimer. Und da habe ich mir gedacht, dass der Jonathan Glazer vielleicht hier den Oscar kriegen könnte für The Zone of Interest. Also ich habe den zweimal ja bewusst nicht genommen für eben ausländischer Film und Ton. Also was heißt bewusst? Also ich habe den da wahrscheinlich eher ausgeklammert. Aber ich denke, hier würde er den kriegen, deshalb habe ich ihn hier genommen. Kann natürlich auch sein, dass die anderen eher bessere Chancen haben. Tino, was sagst du?
Ich habe den auch genommen. Zone of Interest, aber rein aus Überzeugung. Weil ich der Meinung bin, dass der Film eigentlich auch deutlich mehr Preise verdient hätte. Der Punkt ist halt, dass in der Kategorie bestes adaptiertes Drehbuch, wenn man so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit durchguckt oder was halt bei den Buchmachern so da ist, ist der tatsächlich der krasseste Außenseiter. Also er ist auf Platz 5 gewertet von denen. Was ich nicht verstehe.
Gibt es auch so Quoten oder was?
Es gibt tatsächlich Quoten. Du kannst auch darauf wetten.
Ach Quatsch, ist ja ein Ding.
Und da ist Zone of Interest so der krasseste Außenseiter beim adaptierten Drehbuch. Wobei ich aber auch sagen muss, ich weiß immer noch nicht, was jetzt wirklich bewertet wird beim Drehbuch. Ja. Ist es die Geschichte selber, beziehungsweise die Umsetzung der Geschichte für den Film? Oder ist es die Vorgabe vom Drehbuch, was die Schauspieler dann quasi rausholen können?
Ja. Naja, das ist eine gute Frage. Denn du sollst ja eigentlich keine richtigen Anweisungen geben. So. Du kannst aber sagen, was passiert. Ne?
Ja.
Schwieriges Spannungsfeld.
Ja, und das ist
wenn
halt
bei schön liest, dann.
Ja.
Ne? Also es gibt ja zum Beispiel bei, wie heißt hier, Children of Men, kennst du ja, ne, den alten Film.
Ja.
Also relativ alt. Also da gibt es ja eine Öffnungsszene, wo der in so ein Kaffeebar rausläuft und geht wieder raus, ne, und dann explodiert irgendwo da hinten irgendwo so eine Bombe, ne, in so einem Bus. Ja.
Ja.
Und wenn du dir die das anguckst im Drehbuch, dann steht da wirklich ganz genau, was da passiert. Das passiert auch in dem Film, ne? Also da fährt eine Rikscha vorbei, wird da geschrieben, dann ist das. Zwei blaue Autos kommen entgegen, er rempelt zwei Männer um und so weiter und so fort. Ne? Also der hat auch einen Oscar gekriegt. Aber das muss natürlich nicht immer so sein. Ne?
Ja. Deswegen finde ich finde es halt schwierig bei adoptierten Drehbüchern. Das heißt, man müsste das jetzt darauf runterbrechen, dass man sagt, wo gibt es eine gute Buchvorlage, die aber perfekt so umgesetzt wurde, dass man am besten einen Film draus machen kann. Das heißt, wo eigentlich das Buch nicht hergibt, dass man daraus einen guten Film machen kann. Kann ich das so interpretieren? Oder wo das Drehbuch aus dem richtigen oder aus dem eigentlichen Buch so eine gute Geschichte gemacht hat?
Tja, ja, das ist eine schwierige Frage, weil es gibt auch, auf der anderen Seite gibt es auch, glaube ich, mal von Letters of Iwo Jima von Clint Eastwood. Das war ganz simpel nur gehalten. Ne? Und da steht dann halt nur drin, es regnet und einer sagt irgendwas oder so. Also, schwierig zu sagen.
Ja.
Ich denke, das hängt dann auch immer jeweils so ein bisschen von der jeweiligen Jury dann ab, ne? Wie die dann so abstimmen. Was haben die dann so für eine Auswahl und wie wird man sich dann einig? Ich denke,
klar,
da fallen viele Faktoren zusammen.
Beispiel The Zone of Interest ist halt. Da wird es mit Sicherheit als Grundlage, wird dann halt irgendwie die Biografie von dem Rudolf Höss gewesen sein, wo das halt erklärt wird, wie der da war. Was ich halt auch total krass finde, weil ich habe im Nachhinein vom Film dann ein bisschen bei Wikipedia gelesen und ein paar andere Internetseiten dann durch. Und was mir halt so krass aufgefallen ist, ist, dass es ganz, ganz viele Details gibt über sein Leben, die dir im Film nicht richtig erklärt werden, wo du aber, wenn du es im Nachhinein liest, genau weißt, ach, das war ja die Szene. Weißt du, zum Beispiel, es gibt eine ganz kurze Szene, siehst du halt Dachboden von dem Haus oder zumindest eines von den oberen Stockwerken und es sitzt eine Frau da drin, die sonst keinen Kontext hat im Film. Also die siehst du nie wieder mit einem Kind. Und du denkst dir schon die ganze Zeit, warum sitzt denn da jetzt eine Frau mit ihrem Kind alleine und du hast die bis jetzt noch nicht gesehen und die spielt auch nie wieder eine Rolle. Wenn du nachliest, erfährst du halt, dass der halt hin und wieder sich hat Frauen bringen lassen aus dem Lager, die dann halt herhalten mussten, sag ich mal. Und die eine ist eben schwanger geworden und damit die nicht wieder zurückgehen musste, ist die halt quasi bei ihm im Haus sozusagen eingesperrt gewesen. Und hat dann da eben das Kind versorgt. Sowas, was du aber halt im Film nicht mitkriegst. Was dann aber, wo ich jetzt sagen würde, sowas wäre halt was, wo du das, so ein Drehbuch halt hervorheben kannst. Wo du halt sagst, ja. da sind halt Sachen eingebaut worden, die dir, die halt jetzt nicht einfach nur erklärt werden, sondern wo du halt was siehst, was vielleicht im Nachhinein erst erkennst, in dem Fall
jetzt. Kann sein. Da setzt man aber dann voraus, dass auch sich dann jeder mit der jeweiligen Hintergrundgeschichte oder mit den Charakteren auseinandersetzt.
Ja, oder auch nicht. Schwierig. Oder du sagst, ich setze voraus, dass das Drehbuch halt eine gewisse, einen gewissen Anspruch hat. Weil wenn ich da jetzt sagen würde, der geht jetzt dann hoch und erzählt noch dabei, oder es wird in irgendeinem Nebensatz irgendwie eingebaut, dass das erklärt wird, warum die Frau jetzt da ist, dann ja, fände ich das ja wieder schlecht.
Na klar.
Fürs Drehbuch, genau.
Ja, genau. Ja, nee, ich meine die Jury, also die, die das dann aussuchen am Ende, die, wenn sie ihm die meisten Stimmen geben, ist halt die Frage, ob man sich auch dann mit diesem Charakter auseinandergesetzt hat.
Das kann ich mir eben nicht vorstellen.
Ja, schwierig.
Und deswegen wird's, also ich sag mal, am Ende wird's American Fiction werden, weil das
sagst
ist auch
jetzt.
Der Film. Ja, also ich habe Zone of Interest getippt. Also für
ach,
uns
ja, auch.
Akten
okay, okay,
habe
ja,
ich
ja.
gesagt, ja. Zone of Interest ist das, was ich mir wünschen würde, der gewinnt, weil das für mich das am besten ist. Favorit ist aber American Fiction. Ich habe aber American Fiction gesehen und ich würde dem gar keinen Preis geben. Einfach aus, also wirklich, ich finde den nicht gut, den Film. Also ich weiß nicht, warum der überhaupt für irgendeinen Oscar nominiert ist. Der funktioniert halt, also ich, wirklich, der funktioniert halt nicht. Das ist halt wirklich einfach ein Film, der würde, normalerweise wäre das so eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung gewesen, als kleines Drama, aber der hat keinen Tiefgang drin, der ist nicht richtig witzig, also der ist halt so ein bisschen subtiler, schwarzer Humor, aber der funktioniert nicht in dem Sinne, dass ich den für Oscars nominieren würde.
Also kein Dave Chappelle-Niveau.
Das sowieso nicht, aber wie gesagt, ich finde, der funktioniert halt nicht so in dem Sinne. Also es kann natürlich auch sein, dass der jetzt in der für Amerikaner ein total krasses Comedy-Ding ist, weil auch der Schauspieler oder sowas berühmt ist. Kann ich kurz gucken, wer da der Hauptdarsteller war. Jeffrey Wright. Ich weiß nicht, was der sonst so gemacht hat.
Bei James Bond hat er, glaube ich, auch so ein bisschen mitgespielt.
Batman hat er
so
mitgespielt. Genau, Batman hat er mitgespielt. Da war halt der Commissioner, oder? Auf jeden Fall irgendeine Polizeirolle, glaube ich.
Und aber bei Ich bin Groot hat er auch mitgespielt in der Fernsehserie.
Ja, super. Hat einmal eine Stimme gemacht in einer Folge.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, also der Film ist halt Favorit da drauf, aber das kann ich halt null nachvollziehen. Also das sehe ich halt nicht.
Okay, bestes Originaldrehbuch. Ich denke, ja. Du bist dran, Tino.
Bin ich dran.
Oder?
Bestes Originaldrehbuch. Da hätten wir einmal May December. Dann haben wir Maestro. Dann Anatomie eines Falls. The Holdovers. Und Past Lives in einem anderen Leben. Hier finde ich es wieder schwierig. Also zwei konnte ich ausschließen. Maestro und May December. Die habe ich nämlich nicht gesehen. Dann haben wir The Holdovers, Past Lives und Anatomie eines Falls. Schwierig. Also schwierig. Rein filmisch würde ich wahrscheinlich Past Lives nehmen. Vom Drehbuch her auch richtig krass, weil du auch viele, viele kleine subtile Sachen drin hast oder viele Gestiken und Mimiken, die da quasi vieles an der Geschichte oder den Charakteren so voranbringen. Was ich halt dann auch auf ein cleveres Drehbuch schieben würde. The Holdovers ist generell sehr, sehr gehypt gewesen. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Der ist auch in Deutschland noch nicht verfügbar. Werde ich dann wahrscheinlich in nächster Zeit mal nachholen. Ich habe mich am Ende aber für Anatomie eines Falls entschieden, weil aus den Gründen, die ich ja letztens schon mal gesagt hatte, wo ich den Film vorgestellt habe, der Film ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, was krasses Schauspiel oder krasses Schauspiel in Dialogen machen kann. Anatomie eines Falls ist so das bessere oder das, ich sag mal, vielleicht mit einem gehobeneren Niveau versehene Marriage Story, weil es ja auch viel um diese Ehekrise von den beiden geht. Oder wie jetzt hier bei Anatomie eines Falls auch dann der Monolog von Sandra Hüller im Gericht selber. Was halt auch alles ja natürlich irgendwo in einem Drehbuch so erklärt werden muss, also was du halt nicht alles auf die Schauspieler abwälzen kannst. Und deswegen würde ich jetzt in dem Fall sagen, hier bestes Originaldrehbuch würde ich Anatomie eines Falls sehen. Wobei ich aber sagen muss, dass Past Lives wäre für mich nicht weit dahinter, also es wäre schon relativ knapp. Aber ich würde mich, wenn ich mich halt entscheiden muss, nehme ich Anatomie eines Falls.
Ja, ich habe auch Anatomie eines Falls, aus mir bekannten Gründen. Okay, und jetzt kommen wir schon hier in die großen Actor-Nominierungen. Also, beste Nebendarstellerin Emily Blunt, Oppenheimer, dann Danielle Brooks, Die Farbe Lila, America Ferrera in Barbie, dann Jodie Foster in Nürt und Davin Joy Randolph in The Holdovers. Und ich habe mir alle angeschaut und bei Davin Joy Randolph habe ich mir gedacht, die ist nominiert, die kriegt das, weil vielleicht ist das auch so eine Sängerin oder so, kann das sein?
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall, da gab es auch schon mal hier bei Precious oder so, oder? Ne, war das nicht auch?
Das war die, oder?
Ah, ist das die?
Weiß ich nicht. Nee, ist sie nicht.
Ich schau mal nach, hier Filmografie.
Steht nicht in der Filmografie drin.
Nee, steht nicht drin. Und da dachte ich mir, ah hier, genau, bei Musicals hat sie schon mitgemacht und so. Und da dachte ich, ach komm.
Ach, wenn das der so gestiefelte Musical, Kader, der letzte Wunsch.
Siehste, genau. Und da hat die nämlich das Hauptstück gesungen. Und deshalb habe ich sie genommen.
Ah, die war bei The Idol dabei. Die Fernsehserie, die letztes Jahr rauskam.
Ja.
Es hat schon bei Broadway-Produktionen mitgemacht. Tatsächlich. Ja, um es kurz zu machen, ich habe es auch gewählt. Aber nicht, weil ich da jetzt irgendwas einschätzen könnte. Also Emily Blunt ist für mich rausgefallen, America Ferrera auch. Weil ich die jeweils in den Filmen halt einfach nicht so stark fand. Beziehungsweise die mir da jetzt nicht so aufgefallen wären. Die anderen Filme habe ich nicht gesehen. Und deswegen habe ich dann Davin Joy Randolph genommen. Auch aus dem Fakt, dass er einfach die Favoritin war dafür. Das ist der Punkt. Also ich denke, da liegen wir, glaube ich, wahrscheinlich beide richtig.
Mhm.
Dann haben wir als nächstes den besten Nebendarsteller. Dann wird es wieder schwierig. Da haben wir Sterling K. Brown, American Fiction. Robert De Niro, Killers of the Flower Moon. Robert Downey Jr., Oppenheimer. Ryan Gosling, Barbie. Und Mark Ruffalo, Poor Things. Sterling K. Brown habe ich ausgeschlossen. Auch wieder aus den Gründen, dass American Fiction einfach, dass ich den halt nicht gut fand. Robert De Niro spielt Robert De Niro. Deswegen ist das für mich keine große schauspielerische Leistung gewesen. Ryan Gosling ist theoretisch eigentlich schon mit ein Favorit gewesen, glaube ich. Weil das ja schon ikonisch ist, wie er Ken gespielt hat. Und ja auch so, dass so ein Paradebeispiel dafür war, dass Barbie ja gerade an Halloween letztes Jahr in den USA groß war oder auch bei uns Fasching und Karneval, dass da halt relativ viele auch das Kostüm gewählt haben, was übrigens dann auch wieder für das Kostümdesign spricht.
Mhm.
Dass dieses Kostüm dann eben so gehypt wird, dass das halt popkulturell auch interessant wird. Und Mark Ruffalo war auch extrem gut in Poor Things, wobei ich ihn dort halt ein bisschen quatschig fand. Also ich habe schon Filme gesehen, wo er deutlich besser war. Und hier spielt er halt so ein bisschen so ein Lebemann, würde ich sagen, um es ein bisschen harmlos auszudrücken. Aber halt, also schon mit Spaß und mit viel Humor und sowas. Und du siehst, dass der Bock da drauf hat. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt eine große schauspielerische Leistung. Und deswegen habe ich mich im Endeffekt für Robert Downey Jr. entschieden in Oppenheimer. Alleine wie er quasi so den Antagonisten spielt im dritten Akt dann. Und das ist halt, also es war schon sehr krass. Und es ist halt auch was, was ihn nicht so, so verkörpert eigentlich, ne? Also was er sonst nicht so darstellt. Er ist ja nun hauptsächlich bekannt für Iron Man und für diese wirklich sehr ernsten Rollen und sehr auch wirklich seriös gespielten ernsten Rollen, ist halt nicht mehr so bekannt. Deswegen finde ich, ist das der größte Kontrast und deswegen auch eigentlich so mein Favorit dafür.
Ja, habe ich auch genommen.
Sehr gut.
Robert Downey Jr., genau. Der ist ja noch nominiert gewesen für Tropic Thunder. Eigentlich auch Skandal, dass er den damals nicht gekriegt hat. Aber na gut, ich glaube, ja, vor 10 Jahren, da war das auch noch so ein anderes Kaliber, ne, mit Christoph Waltz und Javier Bardem und so in Bösewichterrollen. Da kannst du eigentlich, da ja. hast du eigentlich, weißt du, da hast du gleich verloren. Ich denke auch, dass er den dieses Jahr gewinnt, genau. Ja, dann haben wir beste Hauptdarstellerin.
Ja.
Annette Bening. Muss ich mal ganz kurz schauen, wer ist das? Ah, okay. Dann Lily Gladstone und, also ich sag mal die Filmnamen dazu, ja. Annette Bening für Niad, dann Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller, Anatomie eines Falls, Carrie Mulligan mit Maestro und Emma Stone für Poor Things. Das finde ich schwierig. Also die Sandra Hüller hat schon den Darstellerpreis in Cannes gewonnen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und der Rest finde ich jetzt so lala, bis auf, obwohl ich das auch noch nicht gesehen habe, bis auf Emma Stone. Und ich würde sagen, Emma Stone kriegt den Oscar. Tino, du, was sagst du?
Emma Stone war auch mein Tipp. Auch hier wieder, Maestro habe ich nicht gesehen, Niad habe ich nicht gesehen. Meine persönliche Favoritin wäre Sandra Hüller. Aber ich glaube, das ist halt einfach aufgrund der Tatsache, dass sie halt eine Deutsche ist, beziehungsweise hier aus unserer Gegend kommt. Aber halt auch wirklich krass gespielt hat in Anatomie eines Falls und halt auch richtig gut war in Zone of Interest. Und wenn du jetzt beide Filme zusammenrechnen würdest, würdest du es wahrscheinlich auch gewinnen, weil du halt auch wieder zwei komplett verschiedene Facetten von ihr sehen kannst. Sie kann aber nur für einen Film nominiert werden. Und im direkten Vergleich zwischen Sandra Hüller für Anatomie eines Falls und Emma Stone für Poor Things gewinnt Emma Stone auf jeden Fall. Weil wenn du dir Poor Things dann anguckst, weißt du auch wieso. Also das ist so krass gespielt. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen was weißt über Poor Things?
Naja, so ein bisschen. Also ein paar Bekannte waren schon drin und fanden ihn richtig cool. Und genau, aber so Details habe ich noch nicht gehört.
Vielleicht kurz abgerissen. Also Poor Things ist so eine Adaption vom Frankenstein-Thema. Das heißt also Ein Wissenschaftler nimmt sich quasi eine Leiche und erweckt die wieder zum Leben, hat aber ein Gehirn von einem Kind eingesetzt. Das heißt, du hast quasi einen erwachsenen Körper. Sie lernt aber quasi erst alles von klein auf. Also zu Beginn halt mit Sprechen, Laufen, dann irgendwann Sitten und Gebräuche und sowas. Und kommt dann natürlich auch in eine Pubertät, beziehungsweise entwickelt so ihr eigenes Bewusstsein, möchte dann auch die Welt sehen und sowas, erste Beziehung. Und das natürlich aus einer sehr feministischen Sicht, beziehungsweise so eine, so eine Selbstentwicklung quasi. Und sie halt so eine extrem starke Persönlichkeit dadurch entwickelt. Und viele sagen, was ich auch nicht jetzt unbegründet finde, sagen halt, dass Poor Things quasi so das bessere Barbie ist. Beziehungsweise das hingekriegt hat, was Barbie halt hinkriegen wollte, also diesen feministischen Ansatz. Und Emma Stone trägt den Film. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der mit anderen Schauspielerinnen so funktioniert hatte, weil sie da perfekt reinpasst. Was ich aber sagen muss, ist, dass leider in den letzten Prognosen und auch bei den Actors' Choice Awards, also die Preise, die sich quasi die Schauspieler untereinander vergeben, also werden ja quasi nur die aktiven Schauspieler genommen und die können darüber abstimmen, wer eben diese Preise bekommt, hat dabei eben Lily Gladstone gewonnen. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil ich die Rolle, die sie halt spielt, einfach nicht so aussagekräftig finde. Also es gibt halt einzelne Szenen, die halt wirklich gut sind. Und sie spielt das auch nicht schlecht, aber im Gegensatz zu dem, was Emma Stone in Poor Things macht, ist das halt einfach blass, muss ich sagen. Also da finde ich das halt einfach nicht herausragend. Ja. Deswegen würde mich theoretisch alles überraschen, was nicht Emma Stone ist.
In dem ja, Fall. Und da gut, Lily Gladstone könnte eine politische Entscheidung sein. Ich habe mich auch geirrt. Merve Dieter hat die Goldene Palme als beste Darstellerin gewonnen. Okay. Da wollte ich mich noch ganz schnell berichtigen. Genau, okay, ja, dann.
Du meinst Lily Gladstone, weil die selber von amerikanischen Ureinwohnern abstammt, oder wie?
Ja, oder so halb, ne? Oder irgendwie.
Ich glaube, die hat auf jeden Fall Wurzeln. Aber ja, das könnte theoretisch wirklich möglich sein. Schwierig, schwierig. Aber wie gesagt, ich würde auf jeden Fall da bei Emma Stone sein. Also das fände ich zumindest die fairste Auswahl. Dann haben wir als nächstes den besten Hauptdarsteller. Da haben wir einmal Bradley Cooper für Maestro, dann Colman Domingo für Rustin, Paul Giamatti für The Holdovers, Cillian Murphy für Oppenheimer und Jeffrey Wright für American Fiction. Den letzten können wir direkt streichen. Colman Domingo sagt mir nichts. Wie gesagt, Bradley Cooper in Maestro habe ich nicht gesehen. Paul Giamatti soll sehr, sehr gut sein in The Holdovers. Aber kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe. Und da bleibt am Ende nur Cillian Murphy übrig. Und der hat den Oppenheimer so stark gespielt, dass es mich auch nicht wundern würde, wenn der gewinnt. Also ich habe da Oppenheimer genommen.
Ja, also ich habe nur gehört, dass, also ich habe auch gesehen, Cillian Murphy hat ganz viel gewonnen, aber ich habe auch ganz viel gehört, dass er keine einzige Miene verzogen hat in dem Film. Und aber so der Publikumsliebling ist wahrscheinlich doch Paul Giamatti. Deshalb habe ich den genommen, genau.
Also
Paul
Giamatti. Cillian Murphy hat das erste Mal die Miene verzogen, als er dann Florence Pugh nackt gesehen hat. Das könnte die Szene gewesen sein, die ihm okay, jetzt den Oscar einbringt.
Okay. Gut, naja, okay. Also auf jeden Fall, ich habe Paul Giamatti, genau, weil das so wahrscheinlich ein Hype-Ding ist. Das ist wahrscheinlich auch der Beste von allen. Das ist, Dino, weißt du, wie bei hier Dings, Mad Max Fury Road, ne? Der Film wurde genannt bei den Oscars und alle jubeln, aber dann gewinnt ein anderer Film. Also ja. So wird das wahrscheinlich laufen. Mal gucken,
keine Ahnung. Hast du den Trailer für Furiosa gesehen? Lief der ja, bei dir jetzt im Kino?
Ja, habe ich schon gesehen. Da bin ich aber nicht so, ich weiß gar nicht so genau.
Der hat mich auch nicht so abgeholt.
Ich glaube, da ist auch wirklich viel mehr CGI und so. Das ist weniger auf visuelle Effekte im Allgemeinen. Ich glaube, die fahren halt einfach nicht mehr durch die Wüste. Keine Ahnung. Aber der ist trotzdem von dem George Miller. Ne? Aber ich denke, ich gucke mir an.
Ja, schon. Ja, auf jeden Fall.
Aber ob der da rankommt an den, weiß ich nicht genau. Naja, wir lassen uns überraschen.
Es könnte natürlich passieren, dass man Glück hat und dass der erste Fury Road auch nochmal ins Kino kommt. Da würde ich mir den vielleicht auch nochmal dran gucken. Ja. Weil den Hype habe ich damals erst mitgekriegt, als der Film dann wirklich raus war. Also den hätte ich damals gerne im Kino gesehen.
Ja. Schade, schade. Auf jeden Fall. Genau.
Ja.
Na gut.
Jo. Wir schweifen ab. Du bist dran.
Aber genau. Was habe ich noch gesehen? Fand ich auch cool. A Quiet Place Year One oder so. Oder irgendwie
den fand ich halt gar nicht gut. Also, wenn ich den Trailer gesehen habe, habe ich auch gedacht, das könnte jeder x-beliebige sein. Also vielleicht haben wir auch unterschiedliche Trailer gesehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe den ersten Trailer gesehen. Ja. Da siehst du eigentlich nur, wie diese ganzen Einschläge in der Stadt sind und halt die Menschen da umherrennen. Und das war dann alles.
Ach so, okay, ja, weil bei dem Trailer, den ich gesehen habe, da siehst du noch, wie dann die Leute alle gar nichts mehr sagen und einfach nur so eine Straße langlaufen und so.
Okay, nee, das habe ich nicht gesehen.
Naja, mal schauen. Okay, so, beste Regie, dann haben wir Jonathan Glazer, ne, The Zone of Interest, dann Giorgos Lanthimos, Poor Things, Christopher Nolan, Oppenheimer, Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon und Justine Triet mit Anatomie eines Falls, Anatomie d'une Squid. Ich kann leider kein Französisch. Wahrscheinlich habe ich jemanden beleidigt. Ja, das ist super schwierig. Aber da habe ich mir einfach gedacht, ich denke, Tino nimmt Christopher Nolan und deshalb habe ich Christopher Nolan genommen. Tino? Obwohl wahrscheinlich Giorgos Lanthimos ist auch wahrscheinlich sehr, sehr guter Kandidat. Oder auch Jonathan Glazer. Aber trotzdem, Christopher Nolan.
Es wird Christopher Nolan.
Gut, Punkt. Dann Tino, bester Film.
wollen wir noch was dazu sagen zu den anderen? Oder eigentlich nicht? Also wie gesagt, Regie ist halt immer, Also es ist, da kannst du halt alle nehmen oder keinen. Also das, ich finde immer, das gibt immer selten jemanden, der bei der Regie raussticht. Deswegen nehmen wir Regie ja meistens genau den, der dann, den wir auch für den besten Film nehmen würden. Deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, dass wir das Gleiche haben gleich.
Ja, man nimmt ja immer individuelle Lieblinge, aber dieses Jahr habe ich gedacht, was würde Tino nehmen? Und Tino würde bestimmt Christopher Nolan nehmen.
Ehrlich?
So, oder nicht?
Ja,
oder
doch, ich hab Christopher Nolan genommen.
Na.
Lantimos hat auch schon mal gewonnen.
Was, Christopher Nolan hat schon mal einen Oscar
gewonnen? Nee, Lantimos.
Ja, für ein Drehbuch, ne, oder so, glaube ich.
Ich dachte für, wie hieß der letzte Film? Favorite.
Nominiert auf jeden Fall.
Mhm. Nur nominiert?
Und Golden Globe, Auszeichnung Poor Things.
Okay.
Für bester
Film. Ich hätte nämlich gedacht, dass er für The Favorite damals den Oscar gekriegt hat.
Nee.
Aber nominiert war er auf jeden Fall. Mhm. Und The Lobster. Frechheit.
Genau. Und Killing of a Sacred Deer.
Dafür war er aber nicht nominiert.
Was, der Lobster? Frechheit? Wie, ist doch ein cooler Film, oder was meinst du?
Ja, aber also das ist halt ein kleiner Arthouse-Film, finde ich. Wie Killing of the Sacred Deer auch. Also es ist für mich jetzt nicht die Größe, die einen, die da in die Oscar-Riege eigentlich spielen sollte. Aber das ist ja egal. Ich könnte es mir, also wie gesagt, hier ist es auch wieder der Punkt, ne? Also ich würde Zone of Interest gönnen. Weil das, wie das alles dargestellt wird und sowas, fände ich halt Jonathan Glazer auch wieder auf jeden Fall als Favorit für mich persönlich. Aber im Endeffekt wird es halt Christopher Nolan für Oppenheimer. Gut, jetzt kommen wir wirklich zum wichtigsten Punkt. Bester Film. Also einmal American Fiction, das fällt direkt wieder raus. Dann haben wir Anatomie eines Falls. Dann haben wir Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things und The Zone of Interest. Also ich glaube, bis auf Maestro und Holdovers haben wir jetzt zu allem was gesagt. Ich finde es richtig schwierig. Also wenn ich jetzt wirklich nach persönlichen Vorlieben gehen würde, hätte ich da wirklich mehrere Filme, die ich halt wahrscheinlich in die engere Auswahl nehmen würde. Also Past Lives fand ich halt richtig krass. Ist aber halt für die Allgemeinheit, glaube ich, nicht so funktionierend. Poor Things ist wahrscheinlich der Film, dem ich so am ehesten, also mit dem ich wirklich so am ehesten klarkommen würde, dass ich den auf der einen Seite halt sehr, sehr unterhaltend finde und witzig, aber auf der anderen Seite halt auch die Botschaft, die da so mitgegeben wird und der halt auch einen gewissen Anspruch hat. Am Ende wird es aber wahrscheinlich dann Publikumsliebling Oppenheimer. Und ich denke, das hast du auch genommen.
Na klar, Oppenheimer genommen. Witzigerweise, der von The Zone of Interest, der Produzent, der hat auch ein goldenes Händchen immer. Der hat ja schon Shaun of the Dead produziert und den Film mit Joaquin Phoenix, den wir auch schon mal hatten. You were never really here oder so, ne? Ja. Der A Beautiful Day auf Deutsch heißt. Ja, naja, nur mal Fun Fact am Rande. Genau, Oppenheimer habe ich auch.
The Zone of Interest ist ja sogar eine A24-Produktion, ne?
Ach, na nun aber, Tino, du mit deinem also A24 immer.
Am Ende gewinnt jetzt vielleicht doch Zone of Interest 8 Oscars.
Ja.
Oder, nee, 5. Es sind nur 5 Nominierungen. Am Ende gewinnt er 5 Oscars und wir gucken dann hier doof aus der Wäsche, weil wir es eigentlich gesagt haben, dass es gewinnen könnte oder gewinnen sollte. Und dann haben wir aber immer unseren Sicherheitstipp Oppenheimer genommen.
Ja.
Das ist halt wirklich so, dass ich glaube, das ist so der Film, mit dem sie, auf den sich die meisten Leute einigen können. Dass die sagen, ja, der war gut produziert, der hatte eine gute Geschichte, der war unterhaltsam, der hatte krasse Effekte und sowas dabei, ist gut geschauspielert. Also der hat von allem so ein bisschen was gehabt und ich glaube, das passt dann ganz gut und das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich finde halt, Oppenheimer ist jetzt halt kein Film, den ich mir in 15 Jahren noch angucken will und dann sagt, geil, dass ich mir den jetzt noch mal angeguckt habe. Das ist halt so ein bisschen schade, finde ich.
Mhm.
Also ja. Ich glaube, Zone of Interest und Past Lives werden das deutlich besser überstehen, die Jahre. Und auch immer eine gewisse Fankultur haben. Poor Things könnte ich mir auch vorstellen. Ist aber für viele wahrscheinlich ein bisschen zu strange. Aber der Rest, das wird halt alles egal sein. Barbie kriegt halt so einen Kultfaktor wahrscheinlich. Oder in 5 Jahren interessiert es halt auch gar keinen mehr. Das kann natürlich auch sein, dass der einfach nur diesen Medienhype mitgenommen hat und jetzt halt so ein bisschen auflebt es durch oder und dann halt im Endeffekt in 5 Jahren juckt es halt keinen mehr, weil es keiner mehr gucken will. Hattest du Barbie mittlerweile eigentlich gesehen?
Noch nicht. Okay. Aber natürlich, den Soundtrack höre ich natürlich rauf und runter, ist ja klar.
Das glaube ich.
Aber
komm, ja, guck ich mir auf jeden Fall noch an.
Ja, ich bin noch immer so ein bisschen auch so randommäßig, ne? Also, ich lasse mich einfach überraschen. Ich habe so eine Liste, ne? Und dann kriege ich halt die Filme noch zugeschickt. Da ist dann halt manchmal auch so ein Mix dabei, ne? Und ich kann da das nicht direkt aussuchen. Ich könnte mir den auch mal ausleihen und kaufen, aber ich bin da eher so ein bisschen auch auf einen Thrill, ne? Auf einen Cheap Thrill ausgelegt immer. Ja. Genau. Aber ja, den gucke ich mir auf jeden Fall noch an. Der steht auch ganz oben auf der Liste. Ja.
Sehr gut. Schön. Also, fassen wir zusammen. Also ich sehe bei mir 23 Punkte.
Ja, bei mir genauso. Und Tino, sei nicht traurig, ne? Nur wenn es nur 2 oder 3 werden dieses Jahr.
Ja. Also ich weiß ganz genau, dass dir am Ende Spider-Man Across the Spider-Verse das Genick bricht.
Ja.
Weil du da der Meinung warst, du müsstest hier den absoluten Trick machen und Elemental nehmen. Aber das wird mein Punkt Vorsprung werden.
Wirst naja, du sehen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, ich hole, also lass mich mal, genau, naja. Ich denke, Tino, du bist ganz knapp hinter mir. Wir werden Meinst mal schauen. Du? Ich weiß es nicht.
Dieses Jahr verliere ich die ganzen Randpunkte. Also hier Dokumentarfilm, Kurzfilm und sowas.
Siehst du, und nur weil du das gesagt hast, so ehrlos. Da.
So ehrlos. Ich habe mich so intensiv damit beschäftigt, dass ich eigentlich schon so im Tunnel war, dass ich es gar nicht gewinnen kann.
Naja, okay. Also jetzt, genau, dann ja.
Bleibt hoffentlich der Technikmann
zu sagen. Also, das Allerwichtigste
Fingers,
ist ja wirklich.
Fingers
das,
crossed.
Ja,
wir, das Wichtigste. Wir nehmen das wirklich auf vor den Oscars.
Genau, genau. Das Wichtigste ist, dass es vielleicht noch veröffentlicht wird vor den Oscars. Meistens wird es zu später. Naja, mal gucken.
Es kann sein, dass ihr das wirklich Sonntagabend noch hören müsst, aber
ja, ab um 8. Aber wenn es online ist, dann genau, dann bereitet euch schon mal drauf vor. Genau. Wie heißt das? Pre-Party mit Tim und Tino?
So ist es. Nebenbei Steven Gätchen auf dem roten Teppich. Wer hat das schönste Kleid an? Wer trägt den neuesten Klunker? Und dann geht's
ab. Kann eigentlich nur Steven Gätchen sein.
Wahrscheinlich. Sehr schön. Ach nee, eine Frage noch. Guckst du dieses Jahr die Oscars?
Ich denke nicht. Da sind mir zu wenig irgendwie Filme dabei, wo ich so richtig so flashig drauf unbedingt warte, dass ich das unbedingt sehen will, dass der gewinnt oder so.
Ah, okay.
Oder also guckst du die an?
Ich nee, leider nicht, weil ich das von der Arbeit her immer nicht hinkrieg. Ich habe aber auch schon überlegt, ja, ob ich dann einfach Sonntag früher ins Bett gehe und dann halt nachts um 1 aufstehe oder um 2 aufstehe und ja, dann halt durchziehe.
Ja klar, also ich sag mal so, ne, wäre ich jetzt noch Student oder mal eine kurze Zeit arbeitslos oder so, dann würde ich das auf jeden Fall machen, aber so eben auch nicht. Genau.
Genau, also ich nehme jetzt auch keinen Urlaub dafür oder so, das sehe ich da nicht ein. Aber dieses Jahr interessiert es mich eigentlich schon, weil ich ja schon versucht habe, fast alle Filme, die so relevant sind, wirklich vorher mal zu gucken. Und da interessiert es mich halt schon. Und gerade, weil ich auch viele, viele Sachen so gesehen habe, wo ich mir eben ganz unsicher bin und da mich halt doch mal interessiert, wie dann halt die jeweiligen Gewinner dann auf der Bühne auch performen oder da halt so ein bisschen vielleicht noch Hintergrund dazu kommt oder so. Oder vielleicht noch Informationen kommen, warum jetzt wer wie gewonnen hat oder so. Das wäre schon ganz interessant. Aber zur Not, dann gibt es halt das Real Life am Montagmorgen. Also man kann sich das ja immer noch mal nachträglich angucken. Und wenn man sich vorher nicht selber spoilert, hat man ja so einen gewissen Effekt noch dabei.
Genau. Und das ist vielleicht auch, Tino, für dich ist das vielleicht auch schlecht, wenn du mitten in der Nacht ganz alleine vorm Fernseher sitzt und die Punkte wegfliegen siehst. Vielleicht ist es
Das wäre ja das erste Mal. Das wird auch dieses Jahr nicht passieren. Du hörst dann nur, okay. Du hörst dann nur die ganze Zeit die Sektkorken knallen bei jeder
ja,
Entscheidung.
Ja. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Tino.
Ebenso und viel Erfolg.
Danke.
Dir und auch. Macht dir nicht allzu viele Hoffnungen?
Nee, du dir auch nicht. Ne?
Nee, aber ich suche den Film schon mal für dich raus.
Ja, keine Erwartung, keine Enttäuschung, Tino, ne?
So ist es.
Also, liebe Hörer, macht's
gut. Unser Lebensmotto.
Bis bald.
Alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.